Hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre Wegbegleiter. Denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide, CEO beim Fintech-Unternehmen Smartsteuer und spreche heute mit Alex Jacobi über Unternehmen als Religion, Gänsehautmomente und wie man, Zitat, jemandem achtsam in die Schnauze haut. Wenn euch die Episode gefallen hat, abonniert uns gerne und lasst uns eine Bewertung da. Und jetzt gute Unterhaltung. Laut deiner Twitter-Bio bist du glücklich und unzufrieden. Was überwiegt nach einem halben Jahr mit Corona denn bei dir?
Nach einem halben Jahr mit Corona, da hat sich eigentlich nicht viel dran geändert. Das ist so ein Grundzustand für mich in meinem Leben. Also ich war sehr lange unglücklich und zufrieden. Ich glaube ja an die Unzufriedenheit als Form von Energie als Unternehmer.
Ich hatte mal den Christoph Bornstein im Interview, der sprach von konstruktiver Unzufriedenheit. Geht es da darum? Also ich habe es echt nicht ganz leicht verstanden. Also geht es darum, aus der Unzufriedenheit heraus ins Tun zu kommen?
Genau darum geht es.
Ja.
Also ich habe immer für mich das Gefühl, in der Sekunde, in der ich zufrieden bin, da knalle ich mich auf mein Bett und baller mich mit Netflix zu. Da muss ich ja nichts mehr machen.
Ja, super. Und damit herzlich willkommen, Alex Jacobi. Ex-Hip-Hop-Produzent, jetzt Werbebranche mit gleich drei parallelen Unternehmen im Audiobereich. Und was auffällt, wenn man dir zuhört, also wenn ich dir zuhöre, jedenfalls ist es mir aufgefallen, es fallen in deinen Vorträgen Begriffe, die man selten innerhalb eines einzelnen Vortrags zusammenhört. Nämlich so eine Kombination, wie schon in deinem Unternehmensnamen, With Love and Data. Ja. Was muss ich mir darunter vorstellen? So ein Rosamunde Pilcher für Controller?
Das kommt drauf an. Also der das ist immer so, ich muss da ein bisschen ausholen, warum das für mich ist. Also
mach das.
Wenn man so anfängt als Unternehmer über sein Why nachzudenken, ne? Oder so, warum mache ich eigentlich Dinge, dann hat mich zeitlebens immer genau dieser eine Punkt interessiert, wo Wissenschaftliches und Künstlerisches zusammenkommt, wo Mathematisches und Verrücktes zusammenkommt. Ich komme aus so einem ganz, ganz krassen Akademikerhaushalt. Ich habe, wie gesagt, eine Karriere auch als Musikproduzent und Musiker hinter mir und habe mich immer, seitdem ich denken kann, dafür interessiert, wo sich das in der Mitte trifft. Das heißt Mensch-Maschine-Kooperation. Und ich muss irgendwie so richtig geile Maschinen bauen, die den Menschen kreativ machen und helfen, zu einer Art kreativen Cyborg zu werden. Das ist so das, was mich treibt.
Ja, du beschäftigst dich ja für einen Kreativen, finde ich jedenfalls ungewöhnlich, außer vielleicht für die Kunst, da wird es inzwischen ja auch ein paar Mal eingesetzt, mit künstlicher Intelligenz. Wie versöhnst du denn so Kreative mit dieser kühlen Siliziumlogik?
Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin heute selber nicht mehr, also ich halte mich für unfassbar kreativ in dem, was ich tue, aber ich bin jetzt nicht in einer Tätigkeit, die andere Menschen als kreativ empfinden, so sprich Unternehmensführung. Also mich interessiert die Frage, wie kann ich zum Beispiel Daten als Exoskelett verwenden? Ich geb dir mal ein Beispiel. Die meisten Leute, die kreativ arbeiten, nutzen so als Dreh- und Angelpunkt ihr Bauchgefühl. Mhm. Ja, und dieses Bauchgefühl, das ist ja mehr oder minder mein System One, du nennst es deine Intuition. Und ganz viel von den Ideen, die ich habe, bewerte ich immer wieder anhand meines Bauchgefühls. Mhm. Nur in der Sekunde, in der der Aspekt oder das Segment, in dem ich arbeite, sehr weit weg ist von meinem Bauchgefühl, da habe ich als kreativer Mensch ein ziemlich dickes Problem, weil eigentlich mein allergeilstes Tool nicht mehr funktioniert. Und genau das versuchen wir mit Daten. Das interessiert mich. Also wir haben so eine Tagline, die nennt sich Insights and Ideas Beyond Our Imagination. Also wir versuchen da, wo unser Bauchgefühl aufhört, mittels von Marktforschung, von Algorithmen, von neuronalen Netzen, von maschinellem Lernen, zu verstehen, wie andere Menschen Dinge emotional, intuitiv empfinden und das als Entscheidungsmaxime für unsere Entscheidung zu nehmen.
Ist das in einem Prozess ein Schritt oder ist das so ein Back and Forth, so ein agiles, das eine beeinflusst das andere?
Ah, das ist eine ganz spannende Frage. Das mussten wir schmerzhaft lernen, dass das ein agiler Prozess ist.
Wie kann ich mir das vorstellen? Wenn ich jetzt als Kreativer, also ihr macht ja, wir haben jetzt noch nicht so viel darüber gesprochen, was ihr ganz konkret macht, aber ihr macht ja quasi einen Audio-Teil von Kampagnen.
Ja.
Also habe ich das jedenfalls verstanden. Und wenn ich jetzt da so eine Kampagne habe und ich suche jetzt irgendwie wahrscheinlich im meisten Fall eine Musik oder was, die jetzt irgendwie diese Kampagne noch trägt und meine Marke zum Ausdruck bringt und so. Mhm. Wo kommen dann die Daten ins Spiel? Schon bei der Auswahl der Musik oder bei der Abstimmung?
Das kommt immer drauf an. Es ist ja ganz wichtig, es ist Mensch-Maschine-Kooperation. Es ist keine, die Daten automatisieren, da sind wir gucken Netflix. Es ist ein Tool, was immer dann hilft, wenn ich eine objektive Sichtweise brauche. Ich gebe dir mal zwei Beispiele. Beispiel Nummer eins ist, du hast ein Musikstück, von dem du intuitiv weißt, dass es richtig ist für dich. Das gilt aber nur für dich in deinem Kulturkreis, weil beispielsweise, wenn du dir überlegst, wie extrovertiert im Süden, zum Beispiel in Italien, Sachen gelebt werden, ja, und wenn du dir anguckst, wie reserviert, kühl, zurückhaltend einfach die Kultur zum Beispiel in nordischen Ländern ist.
In Hamburg.
In Hamburg oder dann gehen wir nochmal weiter hoch, gehen wir nach Schweden hoch.
Ja.
Dann merkst du auf einmal, dass das, was sich für dich in dieser Musik gut anfühlt, für dich gut anfühlt, aber vielleicht in Italien eigentlich viel zu wenig ist und in Schweden schon viel zu viel ist. Und dann kannst du eben relativ einfach durch Befragung messen, wie Menschen etwas emotional empfinden und so eine Art kleinen Fingerabdruck bauen und merkst auf einmal, dass du für dieselbe emotionale Reaktion, die deine Botschaft braucht, eben ein anderes Mittel brauchst. Ja, also in Schweden wirst du wahrscheinlich eher down to earth und ein bisschen sachlicher werden. Und je weiter du in südliche Länder kommst, umso mehr extrovertiert kannst du emotional werden. So, das ist so das eine Beispiel. Oder ein anderes Beispiel ist, wir hatten mal einen Kunden, ein Hersteller von so Meditations-Apps, der eine ganz erfolgreiche englische Stimme hatte, die relativ komisch klang. Und die dann zum Beispiel zu uns kam und sich für eine Stimme in einer anderen Sprache, ne, also ich kann es nicht genau erzählen, was, aber nehmen wir mal an, es wäre türkisch gewesen, ne, in einer anderen Sprache suchen. Mhm. Und auf einmal merkst du, um das zu erreichen, was diese amerikanische Stimme bei Amerikanern erreicht, muss die Stimme völlig anders klingen, um zum Beispiel bei einem türkischen Publikum auf Türkisch dieselbe Emotion zu erreichen, was gerade bei Meditation total spannend ist. Und so helfen die Daten dir sozusagen deine Art, ja, deine Art Blueprint zu bauen. Also so hättest du es gerne. So möchtest du die Wahrnehmung haben. Und dann machst du ganz viele verschiedene Dinge. Und dann kommt die Agilität rein. Dann probierst du wie bescheuert aus. Ja, verschiedene Stimmen, verschiedene Arten. Bis du dich näherungsweise immer mehr an dieses Wahrnehmungsprofil, das du gern hättest, annäherst.
Jetzt hast du ja offensichtlich herausgefunden, dass das Wahrnehmung von Stimme, Sprache, Musik und so kontextuell verschieden ist. Wie weit reicht denn das also in die Mikroebene rein? Ich kann mir vorstellen, dass auch die Wahrnehmung einer Stimme für Deutsche nicht gleich ist, sondern dass ich vielleicht andere Stimmen bevorzuge, weil ich, keine Ahnung, meistens ist ja die Kindheit nach Freud, ne, irgendwie anders aufgewachsen bin. Mein Opa mit so einem sonorigen Bass halt immer mir meine Gute-Nacht-Geschichten vorgelesen hat und wem anders die, weiß ich nicht, die südländische Nanny, die irgendwie einen ganz anderen Slang hatte.
Ja, also das ist so ein komplexes Thema, dass ich diese Frage ehrlich gesagt gar nicht beantworten kann, sondern man sich Case für Case daran pirscht, sozusagen auf die Wahrnehmung zu kommen. Manchmal lernst du, dass eher die großen Hebel auch den großen Unterschied machen und manchmal sind es ganz kleine Sachen, aber das ganze Topic ist in sich so komplex, dass man es leider nicht so verallgemeinern kann, sondern es ist wirklich eine Betrachtungsweise pro Einzelfall, weil du hast so viele verschiedene Sachen, du hast assoziative Dinge, ne? Sobald du, nimm dir die Stimme von Bruce Willis, ein ganz berühmter Sprecher, ne? Wenn du den analysieren würdest, wie seine reine Stimme klingt, dann würdest du der Wirkung gar nicht gerecht werden, weil du eben immer überlegen müsstest, okay, zumindest jeder in Deutschland hört direkt Yippie-Yay-Yo Schweinebacke mit. Und sowas kannst du ja nicht rausrechnen. Deshalb ist die Frage schwer bis gar nicht zu beantworten.
Ich habe mich gerade gefragt, ich nehme an, ihr nutzt es dann, um rauszufinden, welche Art von Sprecher brauchen wir. Und dann gibt es aber echte Menschen, echte Sprecher, die dann zum Beispiel bei der Meditations-App eben die lokalen Texte sprechen, wie weit man das treiben könnte, wenn man irgendwann sagt, ich habe mir quasi für jeden persönlich seinen eigenen Sprecher. Ich meine, noch ist wahrscheinlich schwierig mit Sprachsynthese, aber wird ja auch mal besser, wenn ich mir mein eigenes Sprecherprofil habe, damit meine Meditations-App mit mir so spricht, wie das für mich am besten geeignet wäre.
Also ich glaube, bei Sprachsynthese sind wir noch das wird kommen. Ne, da sind wir noch ein gutes Stück weg, aber gutes Stück weg exponentiell. Also ich kann es ja auch nicht sagen, wann es ist. Ja,
aber das ist ein gutes Stichwort. Du hast mal auf einer Konferenz gesagt, also ich weiß gar nicht, was genau die Frage war, jedenfalls im Sinne von Kreativität ist doch noch was für Menschen und dann Sternchentext zumindest in den nächsten 5 Jahren.
Ja, ich habe gesagt, dass Algorithmen niemals kreativ werden.
Genau.
Und dann habe ich den Disclaimer gemacht, nie equals not in the next 5 years.
Glaubst du denn, es gibt überhaupt eine natürliche Grenze für Maschinenintelligenz? Oder glaubst du, mit diesem Disclaimer tatsächlich irgendwann bricht vielleicht selbst diese letzte Bastion Kreativität?
Ich habe nicht den geringsten Schimmer.
Hm.
Ich habe so viele unfassbar schlaue Menschen zu dem Thema getroffen, die alle ganz viele unterschiedliche Meinungen dazu haben. Ich glaube, es gibt so zwei grundsätzliche Train of Thoughts. Es gibt die Leute, die sozusagen der Meinung sind, dass gerade das Hirn als eine sehr komplexe Form eines Neural Nets so optimiert ist, dass wir irre, irre weit davon weg sind. Und dann gibt es eben die Leute, die sagen, hey, das ist alles Chemie. Wo ist das Problem? Mhm. Wir wachsen exponentiell. Wir haben letzte Woche, habe ich mit Adrian Locher von Merantix ein ganz, ganz spannendes Gespräch dazu geführt, wo wir so ein bisschen nach einer halben Stunde Philosophieren dazu gekommen sind, was ist denn eigentlich die Superintelligenz? Und ein bisschen dazu kam, die spannende Frage ist eigentlich Intention. Also nicht irgendwie wann rechnet eine AI geiler als ich? Ist die Frage ist ehrlich gesagt total egal. Ich meine, du regst dich auch nicht auf, dass ein Auto schneller fährt, als du laufen kannst. So, ne? Deshalb muss man sagen, vieles von diesem, oh mein Gott, wann werden wir überholt, ist, wenn man es mal ein bisschen objektiver betrachtet, ziemlicher Quatsch. Weil wir werden schon immer von Menschen überholt und kein Mensch jammert, dass der Bagger ein besseres Loch macht als die Schaufel selber. Die spannende Frage ist da aber eher so die Intuition. Also in der Sekunde, in der ich tue mich jetzt sehr Vorsicht, weil das ist, man kommt ganz schnell so auf diese Bullshit-Ebene, wo man Quatsch erzählt. In der Sekunde, in der ein Algorithmus eine Intuition entwickeln würde, also sozusagen ein von innen sich selbst entwickelter Drang, etwas anders zu machen, das wäre für mich persönlich ein Punkt, den ich sehr scary fände.
Ich bin ja, weißt du wahrscheinlich nicht, aber ich bin von Haus aus Informatiker, also auf dieser technischen Seite vielleicht näher dran sogar. Und ich habe genauso wenig eine Antwort wie du, was nicht daran liegt, dass ich, also nicht, dass ich sie zwingend haben müsste als Informatiker. Ich meine nur, ne, ich habe einen anderen technischen Zugang und mir fällt es genauso schwer wie dir jetzt vielleicht als Kreativen oder Ex-Kreativen. Da eine Antwort zu finden, ist ein super spannendes Gebiet, aber wahrscheinlich dann doch, so deutet jedenfalls die Wissenschaft ja an, vielleicht auch gar keine Sache, wo wir uns in unseren Lebzeiten noch so wahnsinnig viel Gedanken drum machen müssen, weil es wohl doch langsamer geht zumindest, als wir dachten. Insofern verstehe ich deinen Ansatz zu sagen, lass uns doch wenigstens das, was die können, gut können, als Tool benutzen, anstatt so ein Gegeneinander aufzubauen. Und die Kreativen haben jetzt alle Angst, dass sogar ihr Bereich noch der Digitalisierung zum Opfer fällt.
Natürlich wird der digitalisiert, aber die spannende Frage ist immer, ich habe eine ganz spannende Frau kennengelernt, die heißt Cassie Kosserkoff, die ist Decision Scientist bei Google. Also sie ist die Chief, also sie erforscht das Wesen der Entscheidungsfindung in sich und die Entscheidung als sozusagen eigene Entität. Und die sagte mir so, was mich sehr beeindruckt hat, so diese, viele dieser Fragen sind aus ihrer Sicht Quatsch, weil es keinen Sinn macht. Sie nennt das Anthropomorphologisieren. Das heißt, wenn du einer Dinge menschliche Eigenschaften gibst. Und sie empfand das schon fast als klein gedacht, wenn man immer Algorithmen auf die menschliche Ebene zieht. So, das heißt, ihnen immer versucht, Eigenschaften zu geben, die wir Menschen haben. So, und das finde ich da an der Stelle eigentlich immer so einen ganz spannenden Aspekt, wo man sagen muss, vielleicht ist auch dieses Ganze, ich habe so Angst davor, einfach eine Riesenform von egozentrischem Rumgejammer.
Ja, und vielleicht auch einfach mangelndes Verständnis, ne? Wenn ich mir vorstelle, als Kind, weiß nicht, hat man vielleicht auch mal Angst vor einem Auto in der Dunkelheit, weil die beiden Scheinwerfer sehen aus wie Augen und ich sehe da irgendwie ein Monster, ne? Und kaum ist das Verständnis da, ach, ein Auto hat halt vorne zwei Scheinwerfer und leuchten in der Nacht, fällt diese Angst weg. Vielleicht ist auch da, dann sind wir wieder bei Bildung, das ist ein Thema, wir verstehen halt meistens nicht genau, was da passiert. Wir sehen nur die Auswirkungen, wir sehen, oh Gott, ein Algorithmus kann jetzt hier irgendwie schon alles mögliche Dinge erkennen, zum Beispiel, was wir für eine menschliche Fähigkeit hielten oder besser Schach spielen, und schon ist die Angst vor dem Unbekannten da. Aber wir wollen nicht über Ängste reden, wir wollen ja über Möglichkeiten reden.
Auf jeden Fall.
Und da habt ihr eine ganze Menge draus gemacht. Und mir fiel auf, also tatsächlich, das hatte ich ja schon gesagt, dass ihr eben über diese beiden Welten redet. Du hast auch gesagt, du selbst versuchst so irgendwie so Gratwanderer zu sein. Ja. Kreativ wollen wir ja irgendwie inzwischen alle sein. Selbst irgendwie die langweiligsten Unternehmen meinen dann doch irgendwie noch auch kreativ sein zu müssen. Und trotzdem findet man so Typen wie dich vorzugsweise in so Agenturlandschaften. Warum sourcen denn Unternehmen auch klassischer Branchen heute immer noch Kreativität aus, und muss das so bleiben?
Also, dass Agenturen kreativ sind, dem würde ich ja gerne widersprechen wollen.
Ja, mach das.
Ich glaube, dass sehr viel von dem, was Kreativarbeit genannt wird in Agenturen, also dass irgendwie Arbeiten an Ideen sehr unkreativ ist. Und ich glaube, dass extrem viele Unternehmer per se schon mal sehr, sehr kreative Menschen sind, egal in welcher Branche sie arbeiten. Also für mich ist immer die Frage, wie definierst du Kreativität? Für mich persönlich, ne, ist Kreativität die Fähigkeit zur absurden Transferleistung. So von Hölzchen auf Stöckchen von A nach B kommen, ohne dass es eine Logik bedarf.
Absurder Transferleistung, das muss ich nochmal erklären. Transferleistung im Sinne von eine Lösung von einer Seite auf ein anderes Problem übertragen.
Ganz genau. Also eine klassische Transferleistung wäre, ich sehe Problem, also ich kenne Problem A, sehe Problem B und komme auf die Idee, oh, das habe ich doch bei Problem A schon mal so gelöst, das könnte doch auch bei B funktionieren. So, das ist aber noch keine Kreativität, sondern das ist eben eine simple Transferleistung, wie du es, keine Ahnung, wie mein 11-jähriger Sohn es in Textaufgaben in Mathe lernt. Und die Absurdität der Transferleistung, das heißt, für mich persönlich heißt das, ich lerne aus einer Situation A etwas für Situation B, obwohl diese Situationen erstmal per se überhaupt nichts miteinander zu tun haben, sondern Kreativität ist dann für mich im Nukleus diese Vision, dass A auf B funktionieren könnte. Das heißt, schau mal, ich beiß in eine geile Pizza rein und habe eine Idee für ein tolles Lied. Das sind zwei Domänen, die haben erstmal nichts miteinander zu tun und trotzdem können sie einander bedingen. Und dann wird's für mich kreativ. Du als Unternehmer hast ein Problem, was du einfach nicht gelöst kriegst und dann gehst du durch den Wald und siehst eine Ameise, die rumhüpft und ein Problem löst und applizierst das auf deine Firma. Das ist Kreativität.
Und du siehst also nicht, dass das etwas ist, was heute schon in Agenturen vorzugsweise vorherrscht und dorthin outgesourced wird, sondern die findet sich überall.
Ich glaube, die findet sich überall. Und definitiv die allerkreativste Arbeit bei uns ist definitiv nicht die von Produktion oder Kreation, die wir machen, sondern ich glaube, die größten kreativen Herausforderungen, die haben wir als Unternehmer, wie wir unser Unternehmen gestalten. Das sind die für mich viel nicht würdigeren, aber die Fragen, die mehr Kreativität erfordern.
Und haben wir dann an der Stelle die richtigen Leute dafür sitzen? Ich wollte jetzt so ein bisschen darauf hinaus, jetzt machst du mir meine Geschichte kaputt.
Oh, Entschuldigung.
Das ist gut so, es macht Spaß. Dass du natürlich mit deiner Herkunft als Hip-Hop-Produzent, haben wir jetzt noch nicht so viel drüber gesprochen, vielleicht nochmal einen ganz anderen Blick auf Dinge mitbringst und gerade deswegen eben auch zu diesen Transferleistungen, wie du sie nennst, überhaupt in der Lage bist, weil du eben nicht Scheuklappen hast und das Business halt als Business nur siehst, sondern irgendwie eben in die Pizza beißt und darüber eine Anregung hast für ein ganz anderes Problem. Nun sitzen ja vorzugsweise dann doch jedenfalls ab gewisser Unternehmensgröße in den Schaltzentralen dieser vielleicht bundesrepublikanischen Großkonzerne irgendwie doch die BWLer. Jetzt sage ich nicht, dass BWLer nicht kreativ sein können per se, aber ich vermute jetzt einfach mal, dass es gewisse Professionen gibt, darunter ganz viel in der Kreativbranche, also in den Künsten, Musik und so weiter, die zumindest einen anderen Blick mitbringen. Brauchen wir mehr davon?
Mir fällt sehr schwer, über andere Unternehmen zu urteilen, weil von außen, ich hab mal früher, wurde ich immer so als der totale Startup-Freak auf so Business-Konferenzen geholt, wo nur ansonsten die älteren Herren in Anzügen saßen und ich in meinem Jogginganzug irgendwas erzählt habe. Aber je mehr ich mit diesen Leuten rede, umso mehr wird mir immer wieder klar, dass es einfach, erstens in großen Läden viel Kreativität herrscht und dass sehr viel von dem kreativen Besteck da auch gar nicht helfen würde. Also ich persönlich für mich glaube tatsächlich, dass in jedem Unternehmen sehr kreative Menschen sind. Und jetzt versaue ich dir wahrscheinlich deine Story komplett, weil ich glaube auch, dass Kreativität völlig überbewertet wird, weil sie eben nichts bringt, wenn man es nicht macht. Was ich allerdings glaube, immer wieder zu beobachten, ist, dass sehr vielen kreativen Menschen in Unternehmen die Chance genommen wird, kreativ zu sein. Das heißt, die werden von Prozessen und Policies gerade gestutzt und eben dieses Lateral Thinking und dieses Out of the Box und das mal anders machen, das steht eben diametral gegen so alte Organisationen, gerade gegen alte Top-Down-Organisationsstrukturen. Weil was anders machen heißt ja irgendwie erstmal, der Status quo ist erstmal nicht schön. So.
Das heißt, selbst wenn wir, und vielleicht haben wir es ja schon, in den Unternehmen überall Kreative sitzen, hätten wir nichts davon, weil die mit ihren kreativen Ideen gar nicht durchscheinen würden.
Also ich glaube, die Frage ist immer eher, lassen Strukturen in Unternehmen und Managementstrukturen denn überhaupt Kreativität zu? Also sind die bereit, sich diesem Schmerz auszusetzen, dass das alles bescheuert ist, was sie machen?
Sehr spannende Frage.
Und in Change-Prozessen, und ich versuche immer so zu erzählen, alle meine drei Firmen, oder das ist am Ende so die ganze Gruppe, ich versuche eine Art Betriebssystem für Change-Management zu bauen.
Mit deinen Unternehmen oder in deinen Unternehmen?
Nein, meine Unternehmen sind ein Betriebssystem für Change-Management.
Mhm. Erkläre.
Ja, pass auf. Also, ich lese gern und viel und unter anderem unglaublich geflasht, zum Beispiel von Menschen wie Yuval Harari.
Oh,
und der, ja, hat, und der hat mal was sehr Geiles zu Unternehmen oder überhaupt gesagt. Der hat mal für sich definiert, was Religion ist. Und ich habe irgendwann gemerkt, ich möchte, dass meine Unternehmen eine Religion werden. So, jetzt müssen wir uns fragen, will ich irgendwie ein crazy Sektenführer? Nein, überhaupt nicht. Aber die Idee, dezentrale Entscheidungsfindung anhand gemeinsamer Werte zu einer gemeinsamen Sache, finde ich eine ziemlich geile Idee, ein Unternehmen zu führen. Und ist mein Ideal.
Dann nochmal, dezentrale Entscheidungen.
Dezentrale Entscheidungsfindung anhand gemeinsamer Werte zu einem gemeinsamen Ziel.
Ist die katholische Kirche nicht gerade bekannt dafür, dezentrale Entscheidungen zu treffen, sondern der Papst breitet seine Hände aus und er lässt eine, wie nennt sich das bei dem? Naja, jedenfalls ja, eine Zyklika oder so.
Also bei den Katholiken könnte man jetzt, jetzt beginne ich mich wieder auf dünnes Eis, ich bin nämlich so wirklich gar kein Theologe. Also du musst mal davon ausgehen, dass der Papst ja nicht jedem Menschen sagt, was er tun soll, sondern Harari geht davon aus, es gibt erstmal Werte, gemeinsam geteilte Werte. Es gibt Dinge, die tust du und die tust du nicht.
Und die Gläubigen richten ihr Leben danach aus, ganz von selbst.
Die richten ihr Leben danach aus und die fragen nicht jedes Mal den Pfarrer oder den Papst, ob sie es tun sollen.
Ja, okay, ja.
Und was Harari eben dann darstellt, ist, dass er zeigt, dass Gesellschaften und eine Firma, eine Organisation ist auch eine Form von einer Gesellschaft, die eben nicht eines zentralistischen Entscheidungsprozesses bedarf, sondern wo jeder intuitiv weiß, was richtig und falsch ist, viel, viel, viel einfacher und agiler und wendiger durch diese ganzen Wirrungen, wie du fragst mich eben mit Corona, ne? Es ist natürlich für alle der totale crazy Wahnsinn. Und dadurch, dass du eben Leuten nicht sagst, was sie tun, sondern als Leader zeigst, wo es hingehen könnte und gemeinsam die Werte mit definierst, passieren zwei Sachen. Die Leute wissen selber manchmal viel besser, wo es hingeht. Du hast eine viel höhere Diversität in den Entscheidungen, weil du eben jedes Gehirn so nutzt, wie es gebaut wurde, anstatt irgendwie, weiß ich nicht, 50 oder 100 kleine Björns und Alex-Klons zu bauen. Und deshalb finde ich das als Change-Management-Methode so irre spannend zu sagen, ich organisiere ein Unternehmen eben bottom-up. Ich organisiere es so, dass meine Aufgabe ist, zu zeigen, was ist das Ziel? Auch als Leader wirklich zu admitten, Leute, ich habe selber nicht den blassesten Schimmer, wie wir da hinkommen, aber ich weiß, dass wir es müssen.
Steht in irgendeinem Zusammenhang mit dem, was du jetzt gerade ausgeführt hast, auch die Entscheidung, deine drei Unternehmen tatsächlich als drei getrennte Legal Entities zu machen, obwohl die alle was mit Audio zu tun haben, wo man sagen kann, ist doch irgendwie die gleiche, sagen wir mal, Vision oder so dahinter?
Nee, das hat tatsächlich sehr pragmatische Gründe. Das ganze Ding, das ist wirklich ziemlich aus meiner Sicht total crazy gewachsen, weil wir sind auf einerseits, also wir sind keinerlei irgendwie Venture Capital backed, wir sind komplett gebootstrapped und wir sind relativ schnell irgendwann dahin gekommen, wo wir jetzt sind. Ne? Also ich habe einen großen Teil erstmal meines Berufslebens was ganz anderes gemacht, da war ich eben Tonmeister und Musikproduzent. Und ich musste erstmal Mitte 30 werden, bis ich mich überhaupt entschieden habe, dass ich was anderes machen will. Und ich habe eigentlich erst mit Mitte 30 auch so die Entscheidung getroffen, dass ich jetzt mal wirklich Unternehmer sein will. Und eben meinen Job, das Bauen eines Unternehmens und nicht mehr das Erbringen von Dienstleistungen für Kundenergebnisse ist. Und irgendwie ist das dann extrem organisch gewachsen. Und Wir haben dann so unser allererster Schritt, mit dem wir mal losgegangen sind, war, dass wir eine Voice-Over-Agentur gebaut haben. Also wir haben uns überlegt, wir machen Sprachaufnahmen und ich wohne in einer ziemlich kleinen Stadt, Aachen, da ist tote Hose, da geht gar nichts.
Ist schon Holland.
Ja, ist schon Holland. Es ist alles gut, aber es ist eben nicht so, dass du irgendwie, wenn du einen portugiesischen Sprecher brauchst, da irgendwie die irre Auswahl an Portugiesen hättest, die richtig tolle Stimmen haben zum Beispiel. So, das heißt, wir reden ja so von vor 10 Jahren ungefähr. Das heißt, wir waren an einem Punkt, wo die einzige Chance die Digitalisierung war, ohne zu wissen, dass es dieses Wort gibt. Also wir haben dann eben das Internet genutzt und haben eben eine Web-Application gebaut, haben die Leute direkt vor Ort in den Ländern versucht zu kriegen und das eben alles digital zu organisieren.
War das dann schon With Love and Data oder war das noch quasi vorher?
Oh, das war lange, lange, lange vorher. Da war ich, das war, ich weiß gar nicht, wie die Firma ist. Ich glaube, ich war sehr, sehr lange tatsächlich noch ein Einzelunternehmen. Bis irgendwo mein Steuerberater mal meinte, hör mal, sollen wir nicht mal ein bisschen hier. Du hast irgendwie schon 30 Angestellte hier. Es wird mal Zeit für ein bisschen Struktur, Bruder. So ungefähr.
Oh ja.
Ganz so schlimm war es nicht, aber tendenziell war es so ungefähr. Nee, wir haben also tatsächlich angefangen als Dreimann-Tonstudio, haben wir erstmal das gemacht, was all diese Läden machen, nämlich eine Salesforce Enterprise-Lizenz gekauft. Wirklich, in einem Dreimann-Unternehmen, weil ich eben, ich stand nach der Schule vor der Wahl, werde ich theoretischer Physiker oder Hip-Hop-Produzent oder Mucke machen. So, das waren die beiden Optionen, die ich hatte. Und wie gesagt, ich habe mich ja dann erstmal eher für die künstlerische, musikalische Schiene, wenn auch etwas technischer, eben als Tonmeister. Und jetzt, ich war jetzt nie wirklich Künstler, der auf der Bühne steht und singt. Also ich habe das aus Spaß gemacht, aber nie als Job. Aber ich habe mich damals dann erinnert, dass ja so Data und Computer und so ein bisschen rationales Denken eigentlich doch schon so mein Ding ist. Naja, und dann haben wir eben versucht, dieses Business von vornherein data-driven aufzubauen. Nicht, weil das da so hips war, sondern weil das mehr oder minder die einzige Art und Weise war, die ich mir vorstellen konnte. So, also weder besonders glorifiziert, sondern das war irgendwie the way to go. Und wenn du anfängst, Daten zu sammeln, dann merkst du ja irgendwann, da geht ja einiges mit, ist ja spannend. Und dann haben wir gemerkt, dann wollten die Leute irgendwann Musik haben, dann haben wir irgendwann angefangen, wie so eine klassische Story. Auf einmal haben wir einen riesengroßen Konsumgüterkonzern als Kunden gewonnen und solche Sachen. Dann wurde die Sache immer größer und wir haben immer mehr zwei Sachen gemerkt. Wir haben immer mehr gemerkt, dass diese Bauchgefühlentscheidung für eine Musik oder eine Stimme ein irre großes Problem ist. Und wir haben gemerkt, dass die ganze Geschichte, was Artificial Intelligence angeht, möglicherweise ein ganz großer Threat für unser Business Model werden kann. So, das waren so zwei Einsichten, die vor ungefähr 5 Jahren kamen. Ich habe dann so ein bisschen, ich war auf der ersten Singularity University hier in Deutschland und so und bin eben wirklich nach Hause gekommen und dachte so, du bist total im Eimer, Bruder, lass es sein, such dir einen anderen Job. So, in 5 Jahren ist Text-to-Speech so weit, dass du den Laden zumachen kannst.
Ah.
Und dann haben wir uns hingesetzt und ernsthaft überlegt, was würden wir denn dann machen? Jetzt mal ernst, so einfach, weiß nicht, wir waren damals, ich kann es dir nicht mehr sagen, vielleicht 15 Leute oder so. Und haben dann gesagt, ja, warte mal. Na, irgendwer muss ja auch wissen, wie diese doofen Algorithmen sprechen sollen. Da müssen wir eben verstehen, wie gesprochen wird. Und die zweite Sache war, okay, Algorithmen werden immer mehr anfangen, das, was wir mit Hand zu machen, automatisch machen. Was können wir tun, um in so einem Umfeld zu überleben? Ja, da müssen wir eben die Typen sein, die diese Algorithmen bauen. Weil wir würden das schon gern weitermachen. Und das haben wir uns dann vorgenommen und so doof das klingt, das haben wir dann gemacht. Und dann haben wir uns transformiert von einer reinen Audioproduktionsfirma zu einer datengetriebenen Softwarefirma, die konsequent versucht, jeden Handgriff, den sie macht, automatisiert zu erledigen.
Diese Suche danach, dass ihr euch überhaupt damals damit beschäftigt habt, dass ich meine, immerhin, das ist ja schon ein paar Jahre her, heute ist KI und so in aller Munde, damals wahrscheinlich noch nicht so. Hat das was Biografisches, weil du hast vorhin erwähnt, kommst du aus einer kompletten Akademikerfamilie, da dann plötzlich zu sagen nach dem Abitur, theoretische Physik ist jetzt irgendwie nett, aber Hip-Hop ist cooler. Vielleicht ja auch so ein Akt der Rebellion gegen so eine Akademikerfamilie und jetzt wieder so der Weg hin zurück oder ist das hier überfreudisiert?
Nee, ich glaube, das ist fast überfreudisiert, weil ich habe den totalen Support meiner Eltern gehabt. Also das ist wirklich verrückt. Tatsächlich hat Kunst, ist diese duale so Liebe zu Kunst und Wissenschaft, habe ich von meinem Elternhaus von Kind auf mitbekommen. Ich bin auf Kunstvernissagen groß geworden, auf allen möglichen tollsten Konzerten mit Dirigenten. Mein Opa war relativ aktiv in der klassischen Musikszene. Das heißt, wir hatten sehr viel Kontakt zu sehr, sehr, sehr tollen Musikern auch. Und es war in unserer Familie immer eine ganz hoch angesehene Sache, beides. Und ich habe tatsächlich sogar zu meinem Vater gesagt, ich war 19 oder 20, ich habe gesagt, hör mal, ich will das und das machen, studieren kann man das nicht und also gib mir doch gefälligst die Kohle, die ich zum Studieren bräuchte und ich kaufe mir davon ein bisschen Tonstudio-Equipment. Und das ging jetzt nicht ganz so einfach, ich musste den ziemlich überzeugen, aber am Ende hat mein Vater tatsächlich mit mir den Deal gemacht, dass ich nicht studiere und dass ich auch niemals Ansprüche an ihn hätte, wenn ich nochmal studieren will, aber dass ich das Equipment kriege.
Cool.
Und das war mein Starter, da zehre ich heute noch von. Das war mein Startkapital. Also ich hab einen ganz, ganz, ganz tollen Support von meinen Eltern dafür gehabt, weil die mich immer, seitdem ich ein kleines Kind war, in diesen beiden Disziplinen gefördert haben. Sowohl was irgendwie Physik, Wissenschaft und Naturwissenschaften angeht, als auch Kunst. Und ich habe natürlich dann keine klassische Musik gemacht, sondern irgendwie in asozialen Punkbands gespielt. Aber ist ja egal.
Aber ich verstehe schon, ich will jetzt Freud rauslassen und deine Eltern und so, aber dieser halbe Physiker in dir, das muss doch irgendwie der Antrieb gewesen sein, dich überhaupt damit zu beschäftigen. Ich kenne jetzt nicht so viele andere Hip-Hop-Produzenten zugegebenermaßen, aber irgendwie fällt es mir schwer zu glauben, dass die alle auf künstliche Intelligenz-Vorlesungen
Nein, gehen. Natürlich nicht. Na, natürlich, jetzt muss man vorsichtig sein, ich habe ja auch nicht nur Hip-Hop produziert. Ne? Ich hab ganz viel als Tonmeister gearbeitet, ich habe alles Mögliche gemacht. Ich habe eine sehr, sehr, sehr lange Zeit an einem sehr tollen Projekt zum Beispiel für Kinder gearbeitet, das heißt Ritter Rost.
Ach ja, da kenne ich natürlich.
Kennst du? Ja, wie geil. Ich habe fast alle Ritter Rostbände aufgenommen.
Oh, herrlich.
So von Band 5 bis Band 5, ich glaube Band 15 und die ganzen, also ganz, ganz, habe ich fast 10 Jahre meiner Zeit ganz viel gemacht. Und ich habe zum Beispiel als Tonmeister auch ganz, ganz für ganz tolle Leute arbeiten dürfen wie Reinhard May. Ich habe, glaube ich, 6 oder 7 Platten von Reinhard May aufgenommen. Also durch die Bank die verschiedensten Dinge, natürlich auch ganz spannende Hip-Hop-Sachen gemacht. Aber als erstes muss man sagen, ich war Tonmeister. Ne? Und als Tonmeister bist du ja auch schon wieder an dieser, naja, so zwischen Technik und Kunst drin. Ne? Also du nimmst sehr viel technisches Gerät, um sehr viel Kunst für die Ewigkeit zu konservieren. Das Studio war für mich immer so eine magische Maschine, die es mir geholfen hat, Gänsehautmomente einzufangen und in die Welt zu tragen.
Oh, das ist schön.
Ja, das war ganz toll. Das war, ich kann mich an so viele Momente im Studio erinnern, wo ich dachte so, ey, Alter, kneif mich, ich bin gerade dabei. Das hören nächste Woche 1 Million Leute oder keine Ahnung wie viele und die werden alle, und ich bin in dieser, was für eine Ehre, in dieser Sekunde dabei zu sein, wo dieses große Stück Kunst entsteht. Also das waren ganz tolle Momente.
Und das hattest du tatsächlich auch fernab von Genrefragen. Also wenn du Reinhard May erwähnst, der hat ja, vielleicht kann man so sagen, war der erste Hip-Hopper. Er hat auch viel mit Sprache, meine ich jedenfalls, gearbeitet und teilweise haben seine Werke ja auch, gibt es jedenfalls welche, die wenig Melodie haben.
Also ich, mit Hip-Hop hat er für mich gar nichts zu tun. Also ich schätze ihn unglaublich und ich finde es ganz toll bis heute, dass ich für ihn arbeiten durfte, aber es hat für mich wirklich gar nichts mit Hip-Hop zu tun.
Ja, da bin ich jetzt auch auf dünnem Eis, weil das ist noch gar nicht meine musikalische Welt. Ja, ja.
Nein, das ist aber lass uns die Hip-Hop-Diskussion mal zulassen, sonst reden wir da 3 Stunden drüber.
Ja, ich meine nur diese Vielfältigkeit, du hast gerade gesagt, oh, jetzt war jetzt hier ein Stück Kunst, was ist das für dich? Also ist das was, wo du sagst, habe ich persönlich jetzt irgendwie Spaß an dieser Musik oder ist es noch auf einer Meta-Ebene, dass du sagst, ich kann ja genauso gut ein Kunstempfinden haben bei einem Hip-Hop-Stück oder wieder bei Reinhard May oder bei einem klassischen Werk.
Also, das muss man sagen, wenn man das als Beruf macht, dann hat man da eine professionelle Distanz hin und dann ist das ziemlich wurscht, ob man das gut oder schlecht findet oder ob das der persönliche Musikstil ist oder nicht. Das ist völlig egal, genauso wie es für einen Arzt völlig egal ist, ob er jetzt irgendwie seinen Patienten besonders nett findet oder nicht, sondern du bist dann auf einer ersten Ebene auch erstmal ganz klar Profi mit einer ganz klaren Aufgabe, die sehr häufig erstmal gar nicht so sehr korreliert mit der Kunst, die da gerade passiert, sondern das ist einfach ein Job, den du machst und den du dann versuchst gut zu machen. So, das heißt an der Stelle gar nicht. Auf einer anderen Seite habe ich aber einen ganz, 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 vielleicht einen der wichtigsten Punkte in meiner Biografie war nämlich tatsächlich der, dass dieses duale Interesse auch mein größtes Verhängnis war. Ich war nämlich an einem Punkt, wo ich erkennen musste, dass ich nicht im Ansatz so gut bin, wie mein Anspruch an mich.
In deinem Job als Tonmeister oder wie heißt das?
Richtig. Ich bin relativ competitive. Für mich war immer klar, du kriegst einen Grammy oder du lässt es.
Oh.
Und mir wurde irgendwann relativ klar, dass ich sehr, sehr, sehr weit von diesem Grammy entfernt bin und dass ich noch nicht mal im Ansatz die Fähigkeiten habe, das zu erlernen, was nötig wäre, um den zu kriegen. Und das war tatsächlich etwas sehr, sehr Frustrierendes für mich.
Woran hast du das gemerkt? Wie merkt man, ob man mal in der Lage ist, einen Grammy zu bekommen oder nicht?
Naja, du merkst das. Wir haben eben angefangen mit glücklich und unzufrieden. Du merkst das, dass du zwar ein bisschen einigermaßen zufrieden bist, weil so nach außen hin dachten alle, so läuft bei ihm. Ich aber intern immer unglücklicher wurde, weil ich die Sachen nicht so hingekriegt habe, wie ich wollte, weil ich auf einmal auch merkte, so, ich war so ein bisschen stuck in der Mitte der zweiten Bundesliga mit einem völligen Fehlen der Vision, wie man da weiterkommen könnte. Und habe eben sehr, sehr, sehr lange gebraucht, bis ich verstanden habe, woran das lag. Und heute kann ich dir sagen, ich bin weder von meiner Persönlichkeit noch von meinen Talenten her geeignet, in irgendwas gut zu sein. Ja, ich musste sehr lange lernen, dass ich ein völlig exekutionsbehinderter Visionär bin. Und dann erstmal damit klarkommen.
Was heißt das denn? Exekutionsbehinderter Visionär.
Exekutionsbehinderter Visionär meint, ich bin sehr, sehr, sehr gut darin, Dinge miteinander zu connecten. Also ich habe große Ideen und ich habe die Gabe, einer relativ guten Auffassungsgabe, die es mir ermöglicht, Dinge miteinander zu kombinieren, zu sehen und mir Dinge vorzustellen, die es nicht gibt und parallel aber auch eine Idee zu haben, wie man es denn machen könnte. Ich habe allerdings überhaupt kein Talent darin, es dann auch zu tun.
Das kenne ich unter dem Begriff Multipotentialite von irgendeinem TED-Talk. Ich weiß gar nicht mehr, wer den Begriff geprägt hat. Also jemand, der, kennst du das T-Modell, T-Shaped People, ne? So eine breite Basis in vielen und irgendwo geht es ganz tief. Bei denen, die halt eher eine breite Basis haben und bei dem Tiefgehen sagen, 10%, 20% reichen mir, den Rest können die Spezialisten machen. Ist das so die Art? Also lieber ein breites Verständnis zum Beispiel eben für dann auch Algorithmen und so, obwohl man sich parallel noch mit Kunst und Musik und Audio und so beschäftigt, so dieses schnell zufrieden zu sein mit...
Nee, das hat nichts mit schnell zufrieden zu sein. Das klingt bei dir so, als hätte man die Wahl, aber die hatte ich ja nie, ne? Sondern man ist ja, wie man ist. Und ich kenne so im Ansatz dieses T-Shape-Modell. Bei jemandem wie mir ist eben sozusagen der Strich über dem T sehr breit und das, der Strich, der nach unten geht, sehr kurz. Ich selber habe das zum ersten Mal wirklich realisiert, als ich so ein Persönlichkeitsmodell, das hieß Myers-Briggs oder 16personalities.com, kennengelernt habe.
Die sind vier Buchstaben.
Ja, mit den vier. Ich bin ein ENTP. Mhm. Man nennt ihn den Debater. Mhm. So, und da habe ich wirklich zum ersten Mal, das hat mir eine Freundin beim Mittagessen mal gezeigt und da bin ich echt fast vom Stuhl gefallen, weil ich so ein bisschen meine Biografie der letzten 10 Jahre da drin gesehen habe und mir auf einmal klar wurde, warum das alles früher nie geklappt hat und warum das zum Beispiel das Unternehmersein jetzt für mich total gut funktioniert, weil ich eben heute gelernt habe, meine Fähigkeiten und auch meine Nichtfähigkeiten zu kennen und dann bewusst einzusetzen. Und dann war für mich eben auch klar, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin zwingendermaßen darauf angewiesen, als Visionär, der eben Dinge nicht zu Ende bringen kann, mich mit ganz vielen schlauen Leuten zu umgeben, die viel, viel, viel besser in dem sind, was sie tun, als ich. Und das ist zum Beispiel, das war so einer der zentralen Punkte, der Wendepunkte, so für mich zu erkennen, du musst nicht mehr der Geilste sein, du musst eigentlich im Gegenteil, klares Ziel ist, nur noch bessere Leute um dich rum haben. Das war ein ganz wichtiges Learning.
Also das ist jetzt nicht der Abschied von, ich will, also im unternehmerischen Kontext weiß ich nicht, was das Äquivalent von so einem Grammy ist, nicht die Verabschiedung von Zielen, ich kann es halt nicht, sondern ich kann es halt nicht, indem ich es alles alleine mache, ja?
Richtig. Mhm. Es war die klare Erkenntnis, dass es gar kein Thema ist, zum Mars zu fliegen mit dem richtigen Team. Und das war, zum ersten Mal wurde Moonshot crazy absurde Ideen greifbar. Also ich habe auf einmal gemerkt, ey, das geht ja. Du musst es nur einfach nicht selber machen, das ist der einzige Trick. Also das klingt vielleicht jetzt so kristallklar und jeder wird sagen, ja, was erzählt ihr denn? Natürlich kann man das nicht alleine. Aber das war für mich ein ganz weiter Weg, das zu lernen.
War das so ein Eureka-Moment oder ein längerer Prozess, bis das dabei rauskam? Hast du dann von heute auf morgen irgendwie Tonstudio abgeschlossen und jetzt ein Unternehmen gegründet?
Boah, das war ein ganz langer Prozess. Das war ein ganz, also der Eureka-Prozess war eigentlich der, wo mir das bewusst wurde, was passiert war. Aber der Prozess dahin war lang und schmerzhaft. Also was da zum Beispiel ganz viel passierte ist, ich habe irgendwann gesagt, ich habe da keine Lust mehr zu, jetzt dieses Specialist-Ding zu machen und ich möchte jetzt mal ein kleines Unternehmen gründen. Ich habe das aber auch alles zum ersten Mal gemacht, ne? Also ich habe ja auch keine Ausbildung als BWLer, noch habe ich irgendwie vorher in größeren Teams gearbeitet, sondern ich mache eben sehr häufig alles zum ersten Mal. Mhm. Jetzt hab ich so ein Motto, das heißt, die anderen haben auch keine Ahnung, das heißt, ich schmeiße mich da immer rein und probiere das erstmal aus. Keine Ahnung, ob das schlau ist, ist einfach so. Und habe ein Unternehmen aufgebaut und naja, irgendwann hast du 10, 15 Leute und ich habe das zum ersten Mal gemacht und ich dachte, dann muss man eben Chef sein, muss den Leuten sagen, was sie tun sollen. So, und dann wird es ja noch richtig schlimm, ne? Also wenn du Leuten sagst, was sie tun sollen, wenn du Glück hast, tun sie es nicht, wenn du Pech hast, tun sie es. Outcome ist bei beidem mal ultra frustrierend, wenn sich die Welt weitergedreht hat, weil du auf einmal so völlig handlungsunfähig wirst. Und das war eben so ein Punkt, der für mich unglaublich wichtig war, überhaupt erstmal rauszukriegen, wie kann das Bauen großer Ideen eigentlich funktionieren? Und ich habe eben dann zu dem Zeitpunkt auch einen relativ heftigen Breakdown gehabt. Ich weiß, ich habe da letzte Woche auf LinkedIn drüber geschrieben. Ich glaube, ich hätte selber in meinem Laden sofort gekündigt heute. Also mit so einem blöden, cholerischen Nervchef wie mir hätte ich keinen Bock zu arbeiten, wie ich damals war. Das war aber alles der Sache geschuldet, dass ich dachte, ich muss top-down immer der Geilste sein, immer allen erzählen, was sie tun sollen.
Das herrschte also auch noch vor, als du schon Unternehmer warst.
Ja. So,
ach, ich werde Unternehmer, damit ich endlich nicht mehr der Geilste sein muss. Und das kam auch erst da in dem Prozess. Ja?
Das war ein ganz langer Prozess. Es war nicht so, dass diese komplette Erkenntnis da war und ich werde Unternehmer. Sondern es war ehrlich gesagt erstmal nur die Sache, dass ich keinen Bock mehr auf das Musikbusiness hatte. Und es dann ein bisschen... Also ich weiß nicht, verrückterweise hat einfach unsere Unternehmensidee funktioniert. Und es wurde dann ehrlich gesagt auch speziell am Anfang ungeplant größer. Also war so, boah geil, guck mal, es funktioniert. Ja, dann lass mal weitermachen.
Aber dein Anspruch war immer noch auch als Chef, ich muss der Beste in all dem sein, was wir hier tun.
Ich weiß nicht, ob es mein Anspruch war, aber es war mein Handeln. Ich wusste es nicht besser. Also ich hab's irgendwie versucht, ja. Und es war eine ziemlich bescheuerte Idee.
Und wie kamst du darauf? Du hast gerade gesagt, du hast auf LinkedIn darüber geschrieben.
Da kamen mehrere Sachen zusammen. Da kam tatsächlich ein relativ heftiger Breakdown, wo ich einfach merkte, okay, ich habe mich einfach so krass, also ich war jetzt zu mir selber genauso bescheuert wie zu allen anderen und habe einen relativ heftigen Breakdown gehabt, der auch mit ein paar Tagen Krankenhaus und so endete und habe danach eigentlich zwei Sachen kennengelernt, die mich und mein unternehmerisches Denken total verändert haben. Das erste war die Entdeckung der Achtsamkeit. Damals nach dem Breakdown, ich habe dann überlegt, okay, du brauchst irgendeinen Ausgleich. So, erste Idee war, boah, lass mal MMA oder Kickboxen oder so machen. Und bis mir irgendwie klar wurde, das ist ja der gesamte, das ist ja der selbe Bullshit, den du den ganzen Tag schon tust.
Power.
Du brauchst einen Gegenpol. Und habe mich dann für Tai Chi entschieden. Das Introvertierteste, was du tun kannst in die Richtung. Habe darüber Meditation kennengelernt. Und habe dann ein ganz spannendes Buch gelesen. Das hieß Meditation für Skeptiker.
Habe ich auch gelesen.
Und da ich so wirklich unfassbar uneso bin, war das für mich zum ersten Mal okay, mich auf Meditation einzulassen, weil ich eben einfach nie nur Lust auf diesen Eso-Kram hatte.
Oh, das kann ich gut nachvollziehen. War bei mir das Gleiche. Ich habe mich da auch mal fern von gehalten. Bei mir war es auch das Buch, was mir irgendwie so eine Art Ausrede bot, zu sagen, okay, man kann auch meditieren.
Ja, toll, so habe ich es noch nie gesehen, aber genau so war es. Du hast völlig recht.
Ja, super.
Ja, das war die Ausrede und darüber habe ich Meditieren kennengelernt. Und das Lernen der Trennung von Bewertung und Beobachtung ist, glaube ich, eine der größten Erkenntnisse, die ich für mich gefunden habe. Die auf einmal reflektierteres Handeln ermöglicht, die übrigens, das ist mir auch ganz wichtig, immer reflektieren und beobachten, ohne zu bewerten und danach zu bewerten, ist überhaupt keine Form von Schwäche. Ja, also manche Leute glauben, ja, da fängst du an zu, dann wirst du jetzt so so und fängst an zu meditieren. Nee, du kannst auch sehr achtsam jemand in die Schnauze hauen. Nur dann entscheidest du dich bewusst dafür und tust es nicht im Affekt. Mhm. Also das war für mich eine ganz, ganz, ganz wichtige Geschichte. Und die zweite war das Kennenlernen von OKR. Dieses simple Modell, dass es dir hilft, oder dass es einem ganzen Team hilft, gemeinsam eben diese, was wir eben so hatten, diese Religionsidee, also dieses mit gemeinsamen Werten zum Ziel mit diversen Gedanken kommen zu machen. Und die Kombination aus beidem, die hat mich tief geprägt und hat, glaube ich, alle drei Unternehmen, die wir jetzt haben, auch ganz tief geprägt.
Es ist ja ein relativ rigides System, also ja, so diesen Prozess dahinter irgendwie streng einhält. Du hast mal irgendwo gesagt, du bist mehr so planlos ans Zieltyp. Tut das nicht weh mit so einem relativ rigiden System, so jetzt immer, ich habe jetzt halt diese drei Ziele.
Aber die Idee von OKR ist doch, planlos ans Ziel zu kommen. Also das ist ja das perfekte Tool, um planlos ans Ziel zu kommen. Weil bei OKRs hältst du ja nur Ergebnisse fest. Also du definierst ein Moonshot-Goal, du definierst agreed an den Key Results, wann tritt dieses Ziel ein, das wir haben wollen, und mehr schreibst du ja nicht auf. Du schreibst keinen Weg auf. So, und eigentlich OKRs, in dem ein Weg stehen, sind keine OKRs. Also zumindest in meiner persönlichen Wahrnehmung nicht.
Ah, ich weiß nicht, ob ich nicht persönlich schon diese quartalsweise meistens ja Zieldefinition, also die nicht die Objectives, sondern die Key Results, ob ich die nicht schon als Einschränkung empfinden würde.
Es kommt auch an, wie man sie baut. Da haben wir auch ewig immer diskutiert. Aber am Ende versuche ich, die Key Results nur zu halten. Woran merke ich, dass ich da bin? Das ist die simple Frage an das Key Result. Also auch es gibt ja diese Leute, die sagen dann, du musst genau 3 bis 4 Objectives haben. Die haben genau 3 bis 4 Key Results und die müssen das... Ich finde diese originale Idee, die eben so von Andy Grove und John Doerr stammt, immer noch gut. Measure what matters. So, die Idee ist nach wie vor sehr bestechend für mich zu sagen, ich definiere, wo ich hin will und ich definiere, woran ich merke, dass ich da bin. Und wenn ich es an einem Key Result merke, dann merke ich es an einem Key Result. Und wenn ich es an 5 merke, merke ich es an 5. Es ist ja immer noch ein Werkzeug und keine Religion.
Okay, also es ist die Idee, die er da stark folgt, nicht das System, was teilweise daraus geworden ist, ja?
Ja, ich glaube, dass das System sehr divers von allen Leuten unterschiedlich verwendet wird. Aber am Ende, was wir tun, ist, dass wir es sehr stark in... Es gibt ein anderes Buch, was mich auch unglaublich beeindruckt hat. Das heißt Extreme Ownership von Jocko Willink. Das ist so ein Navy SEAL, der in einem mir sehr fernen Wertesystem agiert, nämlich so amerikanisches Militär, der es irgendwie cool findet, wenn er irgendwie seine Feinde abschießt, was ich extrem furchtbar finde. Und mir ernsthaft erstmal die Frage gestellt, ob ich dieses Buch überhaupt lesen möchte. Aber tatsächlich so unglaublich viele schlaue und wichtige Ideen darin für mich gefunden hat, weil die Idee ist relativ simpel. Also er erzählt, okay, es gibt nichts, wo Entscheidungen so Konsequenzen haben wie im Krieg. Und er packt dann sozusagen neun Geschichten aus, wie er als Leader entschieden hat in Fighting-Situationen. Transferiert diese Geschichten immer in so einen theoretischen Background und appliziert den dann auf einen Geschäftsbackground. Und tatsächlich war das spannende Learning für mich, da geht viel Bottom-up. Und diese Idee von Extreme Ownership zu sagen, egal was passiert, ich bin's schuld und nicht die anderen. Ja, das ist total wichtig bei OKRs auch für mich zu sagen, okay, ich übernehme die Verantwortung für die OKRs. Und dann gibt's da zum Beispiel ein Prinzip, das nennen die Missions. Oder das würde man im Agilen vielleicht eher einen Sprint nennen, ja, ist, dass man dann eben, wir haben das für uns so aufgeteilt, wir haben Objectives und Key Results, die machen wir in der Regel quartalsweise. Und dann gibt es bei uns eine Strategie. Und die Strategie ist ein gemeinsam agreeter Plan, ein Key Result zu beeinflussen. Und dann gibt es eine Mission. Und eine Mission ist eine konkrete Aktion im Rahmen der Strategie, ein Key Result zu beeinflussen. Und das machen wir sehr häufig in so zweiwöchentlichen Sprints, wo ein Mitarbeiter sagt, hey, ich habe folgende Idee, wir lassen uns das und das und das machen. Das und das Ergebnis erhoffe ich mir davon, das wird so und so teuer. Und dann sagst du, alles klar, geil oder nicht geil. Aber wenn du sagst, ja, mach, dann gibt es auch kein Zurück mehr. Also dann ist auch jeder Misserfolg und alles, was daneben geht, immer noch völlig in Ordnung, weil du agreed hattest, dass das die Mission ist, auf die du dich einlässt. Und das war für mich so ein Missing Link bei OKR, der eben hilft, von ein bisschen inspiriert alle drei Monate hin zu einem, wie mache ich daraus ein Tool, was täglich, wöchentlich in der Arbeit hilft.
Jetzt kam man darüber ja über deinen Breakdown, hast du es genannt, und dann die Erkenntnis Tai Chi, Meditation und dann OKRs. Also wie ist da der Link? War das stelle ich mir jetzt eher nicht so nach deiner Erzählung vor, wie so eine Erleuchtung während der Meditation oder dass man OKRs machen. Also war das eher so, dass dich das verändert hat, überhaupt über solche Systeme nachzudenken, anstatt immer nur zu sagen, ich muss mehr leisten, ich muss besser werden, nach solchen Systemen zu suchen?
Das eine hat das andere gar nicht bedingt. Es ist eher so, dass ich beide Sachen für mich zur selben Zeit entdeckt habe und gemerkt habe, dass sie beide sehr gut miteinander funktionieren. So, für mich persönlich, die Trennung von Beobachtung und Bewertung ist eben ein irres Tool, um rational gute Entscheidungen zu treffen. Und die gleichzeitig OKR wiederum war so ein, wie auf Schienen Moonshot Goals zu machen und wie auf einmal eben eine konkrete Methode, größere Visionen anzugehen. Ne, das Spannende bei OKR ist ja auch so ein bisschen die Idee zu sagen, okay, wenn du deine Objectives so erreichst, hast du verloren, weil dann hast du zu klein gedacht. Mhm. So, wir versuchen das immer sehr viel so zu verwenden, dass du wirklich zum Umdenken gezwungen wirst. Ne? Das heißt, du gehst zu einem Sales-Team hin und sagst, oder Sales-Team sagst nicht irgendwie, okay, 10% mehr Umsatz, ne? dann bleiben alle ein bisschen länger und sind völlig genervt und machst denselben Quatsch wie vorher, sondern du stellst dir mal gemeinsam die Frage, lass uns mal einen Umsatz verdoppeln. So, ohne jetzt mehr Leute einzustellen oder mehr Geld auf den Tisch zu hauen. Und dann kommt in der Regel immer erstmal, was ist los mit dir? Das geht nicht. So ein Quatsch, wie stellst du dir das vor? Und wenn man dann ein bisschen dran bleibt und dran hakt und ein bisschen insistiert, fallen auf einmal so Sätze wie, ja, aber dann müssten wir ja. Und genau das ist die To-Do-Liste. Das und dann müssten wir ja. Und das dabei hilft OKR. Ne? Aber wir sind, ich glaube, wir sind total abgeschwiffen von der Frage, warum sind das eigentlich drei Companies, ne?
Okay, das ist richtig lange her. Ich glaube, das ist, würde jetzt nochmal zu weit führen, vielleicht da nochmal tiefer reinzutauchen. Mich würde irgendwie so ein bisschen abschließend nochmal interessieren. Wir haben jetzt so viel über diese beruflichen Dinge gesprochen, inwieweit du auch für dein privates Leben da irgendwie eine neue Erkenntnis hattest. Also, weil du sagtest, nach deinem Breakdown war das halt nochmal wichtig, da neu drauf zu gucken, wie du das Unternehmen führst oder deine Unternehmen führst. Gibt es im Privaten was Ähnliches, eine neue Einsicht, eine neue Erkenntnis, die quasi dich selbst als Mensch verändert hat?
Ja, total. Also sagen wir mal so, ich trenne als erstes nicht zwischen Privat- und Geschäftsleben. Ich habe nur ein Leben. Ich bin 24/7 on und auch off. Also es ist nicht so, dass ich jemand bin, gerade jetzt in der Corona-Zeit ja natürlich noch mehr, wo wir alle zu Hause sitzen und irgendwie sozusagen mein Unternehmen um 17:59 Uhr abschließe und dann in den Feierabend gehe. das so gar nicht, aber natürlich hat es mir auch extrem in meinem Privatleben geholfen. Weil es hilft einem zumindest ein bisschen mehr zu reflektieren. Und wie soll ich das sagen? Ich glaube, so grundsätzlich hilft mir diese Idee, einigermaßen achtsam zu sein, auf jeden Fall auch in meiner Interaktion mit Mitmenschen. Ne, weil ich bin ein relativ extrovertiert impulsiver Typ. Und ab und zu so zu hinterfragen, was tust du hier, das hat mir jetzt nicht geschadet.
Das jedenfalls kann ich von außen und nach dem Gespräch schon mal festhalten. Das war eine super spannende Reise, auf die du uns hier gerade mitgenommen hast, durch ein Stück deines Lebens. Ich danke dir ganz herzlich dafür und ich wünsche dir noch viele dieser Einsichten und wahnsinnig viel Erfolg. Und was immer für dich der Grammy im Unternehmerleben ist, den mögst du doch dann hier in deiner neuen Tätigkeit erreichen. Wünsche ich dir jedenfalls herzlichen Dank, Alex Jacobi.
Björn, vielen, vielen Dank, dass ich bei dir zu Gast sein durfte. Große Ehre und viel Erfolg für deinen Podcast und dein Unternehmen. Ich danke dir. Tschüss.
Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung auf iTunes da und abonniert den Podcast. Teilt auch gerne Kommentare, Feedback und Diskussionen zu den Themen auf LinkedIn. Ich freue mich drauf.